Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 46. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über den Crime-Thriller-Hybriden Cold in July, die HBO-Dokumentation Going Clear, Scientology and the Prison of Belief und die HBO-Doku-Serie The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, ich wünsche euch und den Hörern frohe Ostern. Es ist jetzt Mittwoch nach dem Osterfest. Und deswegen sitzen immerhin noch ein paar von uns jetzt zu Hause bei Mudi. Zu Hause bei den Eltern. Deswegen ist meine Aufnahmequalität jetzt ein bisschen schlechter als in den letzten Wochen, wo ich besseres Equipment hatte. Ich hoffe, ihr habt auch die Osterferien schön verbracht. Ein bisschen Eier versteckt und gesucht.
Es ging rund. Reiche Ausbeute. So viel Marzipan wie noch nie.
Ja. Das hört sich doch sehr gut an. Dann kommen wir direkt zu den Neuigkeiten, denn reiche Ausbeute hat auch Furious 7 eingefahren. Der ist jetzt schon der 9. erfolgreichste Film aller Zeiten und der ist in China noch gar nicht im Kino zum Beispiel. Und ich finde, natürlich ist es irgendwie interessant, dass der so viel Geld eingenommen hat. Also Top 9 ist schon ganz schön krass, finde ich.
Ja.
Aber ich habe einen ganz interessanten Artikel auf Polygon gelesen, der beschreibt, warum Furious 7 auch unter Nerds so beliebt ist, wohingegen Michael Bay so verhasst ist. Also so Nerds sagen ja auch immer zu Furious, diesen Furious-Teilen irgendwie, ja, die sind geil, die kann man sich angucken, das ist halt blöde Action. Und bei Transformers wird aber immer gesagt, ja, ist einfach voll der dumme Scheiß.
Ja.
Und da standen halt unterschiedliche Sachen drin. Zum Beispiel einmal, dass halt der Cast irgendwie, they're in on the joke einmal. Also die wissen selber, dass es so bekloppt ist irgendwie. Und es macht irgendwie so super viel Spaß scheinbar, mit denen das zu erleben. Dann sind die irgendwie positiv drauf. Also die kämpfen halt fürs Gute und es ist irgendwie lustig. Und dann wohl auch, dass, dass so die so unterschiedliche ethnische Hintergründe haben, weil irgendwie dadurch auch viele Hispanics und so sich diesen Film angucken, weil du quasi aus jeder Gruppe da irgendwie einen im Team hast.
Stimmt.
Also gibt es so ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das so erfolgreich ist.
Mhm. Das trifft aber auch alles auf The Expendables zu, oder? Kann man so sagen, so ein bisschen.
Sollte man meinen.
Der ist ja nicht so erfolgreich.
Ja, ja.
Naja.
Ja, haben sie
vielleicht liegt es dann doch an den Autos, ne? Wer weiß.
Aber es ist wirklich interessant, weil so vermeintlich irgendwie schnelle Karren, irgendwie hübsche Frauen etc. pp. sind ja jetzt nicht unbedingt was, was man jetzt so dem dem D&D-Spektrum zuordnen würde, ne? Dass es das irgendwie abfeiern würde. Deswegen ist es schon nicht ganz uninteressant. Ich meine, gut, sie hatten ja aber auch 7 Teile Zeit, sich da eine Fanbase aufzubauen oder irgendwie PR-mäßig wirklich in die letzte Ecke dieser Welt hinzugelangen, um auch da jeden
voll
dem Bildschirm
so geguckt,
zu holen.
Ne? Ja. Was denn überhaupt, also man denkt ja jetzt immer, deswegen könnte man diese News eigentlich auch die Prequel-Sequel-News nennen ab jetzt, weil es immer nicht nur um so einen Quatsch geht. Aber ich habe mal überlegt, was hat denn noch so viele Teile eigentlich, wie Fast and Furious? Ich habe mal im Internet geguckt, also ich dachte erst Police Academy hätte irgendwie 12, aber die haben auch nur 7.
Yes.
Und dann ist Harry Potter zum Beispiel ist ganz weit
stimmt,
oben, halt,
ja.
Mit, weiß ich nicht, 8 Filme. Und dann auch so ein paar Horror-Sachen.
Ja, Saw, oder?
Und sowas hat viele Teile, irgendwie Scary Movie hat viele, Scream glaube ich auch. Oder 5, glaube ich. Aber es ist ganz interessant. Also wir werden mal sehen, wie viel sowas noch weiter ausgereizt werden kann einfach, ne? Weil wir gerade echt in so einer Zeit, ich meine, beim Videospielen weiß man nur Final Fantasy hat irgendwie, kommt der 15. Teil jetzt raus und das ist so das Höchste, was ich überhaupt kenne bei sowas. House of Cards wird auch für eine 4. Staffel renewed. Das ist jetzt neulich erst rausgekommen. Ich dachte, das wäre klar, weil die 3. Staffel eigentlich so endet, dass es klar ist, dass da noch was kommen muss. Und über die Serie haben wir ja letzte Woche gesprochen. Und Dr. Snips, du hast jetzt so ein bisschen weiter in die 3. Staffel reingeguckt. Ne? Findest du das sinnig, dass es noch mehr zu sehen geben wird von Frances Underwood?
So viel habe ich tatsächlich gar nicht weitergeguckt. Vielleicht so 3-4 Folgen. Aber ich denke, da kann man noch ein paar Staffeln vertreten, auf jeden Fall. Bevor die Serie dann irgendwann ihren Zenit überschreitet. Ist ja oft so, dass man dann aufhört zu gucken, wenn man denkt, man hat alles gesehen, aber jetzt wo mit einer neuen Machtposition, denke ich, ist da noch Potenzial vorhanden.
Ich denke auch, also die nächste müssen sie auf jeden Fall jetzt noch bringen, weil er eben noch Präsident ist und die Frage ist, ob er wiedergewählt wird und dann, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er es nicht schafft und dann das nochmal so eine Serie gibt, wo er komplett verlassen ist von allen und nochmal irgendwie versucht hochzukommen und
oder
dann reicht
es,
glaube ich, auch.
Oder er wird dann irgendwann noch Weltkaiser.
Genau, so wie
das kann man ihm nur wissen. König Fußball, ja, genau. Sehr gut.
Oder Königspilze. Auch Tom Hardy hat für 3 weitere Mad Max-Filme unterschrieben.
Oh, saugeil.
Das Reboot ist ja noch gar nicht draußen und die werden aber nur produziert, wenn der Mad Max-Film jetzt erfolgreich ist. Und ich meine, ja, auf eine Art ist das halt nichts Besonderes, zeigt halt so ein bisschen, wie Hollywood drauf ist. Weißt du, wenn ein Reboot eines 30 Jahre alten Franchises erfolgreich ist, dann machen wir einfach noch 3 Filme.
Ja.
Denn irgendwie, weiß ich nicht, außer Nolan und Tarantino darf heutzutage, glaube ich, einfach niemand mehr einen Blockbuster machen, der nicht gleich ein Franchise wird. Also dieses Verfranchisen. Scheißen. Das ist in Hollywood, glaube ich, ganz oft. Denkt ihr so vom Teaser her, dass das noch mehrere Teile in sich hätte? Ist natürlich jetzt eine schwierige Prognose.
Ach, kann man noch nicht sagen, ohne den gesehen zu haben. Aber ich würde dir zustimmen, dass mich das einfach nicht überrascht. So, dass man dann direkt sagt, ja komm, dann machen wir nochmal 5. Also, und wenn die klappen, machen wir nochmal 12 und in 10 Jahren nochmal. Also
ich meine...
Standard.
Ich meine, wenn Fast and the Furious 7 Teile in sich birgt, dann vielleicht auch Mad Max, was das gleiche Prinzip ist, nur halt in der Postapokalypse. Insofern mal gucken.
Vielleicht kann man da ja irgendwann dann auch mal einen Crossover machen.
Stimmt. Ich habe ein Zitat von Tom Hardy noch gefunden, was mir eigentlich ziemlich viel Bock auf den Film macht. Ich lese das mal kurz vor. Da sagt er: "We were in the middle of nowhere, so far away from the studio system that Warner Bros. Can't really see what's going on, and just getting things to and from the set was a nightmare. We'd lose half a vehicle in sand and have to dig it out. It was just this unit in the middle of X million square kilometers of desert, and then this group of lunatics in leathers, like a really weird S&M party or a Hell's Angels convention. It was like Cirque du Soleil meets fucking Slipknot." Jetzt habe ich ganz schön Bock auf die
Idee. Auf jeden Fall.
Das wirklich alles auch so krass in der Wüste gedreht haben, das macht mir natürlich noch mehr Bock den Film. Was auch im Artikel stand übrigens, dass Fast and the Furious super viele richtige Action-Sequenzen hat, also mit richtigen Stuntmen, die nicht irgendwie CGI-mäßig sind, sondern wo die Leute wirklich halt also aus dem Flugzeug springen, auch die Schauspieler und so, und dann gedreht wird. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum das so gut ankommt, weil bei Michael Bay weißt du in den Action-Szenen ja gar nicht, was los ist die meiste Zeit.
Ja,
und bei Fast and Furious wohl schon. Auch eine Sequel-News, aber eine, die ein bisschen von einem anderen Ende kommt, ist, dass die alte Comedy-Serie Full House, ich weiß nicht, ob ihr das mit John Stamos, eine Netflix... Fortsetzung erhält, die Fuller House heißt, mit dem paar von den alten Schauspielern.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir das auf jeden Fall an.
So, ja, das, doch, absolut.
Es wird wahrscheinlich nicht sonderlich gut werden, aber also Full House, ich habe das früher schon ab und zu geguckt und fand es eigentlich immer so, was es gab, schon noch mit am besten.
Ja.
Insofern habe ich da eigentlich ganz gut Bock drauf. Und wenn sowieso von jedem Scheiß ein Sequel gemacht wird, warum dann nicht davon?
Ja.
Mal gucken.
Ich fand schon,
bei sowas,
ich fand Full House schon eigentlich immer so unter den Sitcoms schon noch mit so am lähmsten eigentlich von allem. Weil die hatten halt so viele Kinder rumlaufen, so entsprechend musste der Humor halt auch sein. Aber ja, fuck it irgendwie. Da wäre eine Chance, kann man nicht mehr mal geben. Sind die Olsen Twins dann auch wieder dabei? Ist ja für mich die wichtigste Frage.
Nicht so, aber da brauchen die ja nur eine, ne?
Ja, brauchen wir das. Ja, aber deswegen ist im Haus ist ja jetzt voller, weil es am Ende doch 2 waren die ganze Zeit.
Stimmt, Michelle doch noch eine böse Zwillingsschwester hatte.
Ja,
ich finde es ganz, ganz lustig und bei sowas finde ich es ganz, ganz witzig einfach, dass du halt sagst, bei so Charakteren, die so Leute so lieb gewonnen haben, dass sie jetzt nochmal kommen in so einer Sitcom. Es wäre halt super witzig, wenn sie nochmal Prinz von Bel-Air und so einen Scheiß machen würden. So,
was halt daran auch ganz cool ist, ist, dass tatsächlich von den originalen Schauspielern welche dabei sind. Also wenn das jetzt quasi einfach als Reboot gemacht worden wäre, dann würde, also das würde ja heutzutage auch gar nicht mehr funktionieren, da in ihrer komischen 80er, 90er Wohnung da irgendwas. So, dann wäre es wahrscheinlich eher richtig mau. Aber so mit denselben Leuten nochmal ist doch irgendwie niedlich oder witzig.
Ja.
Ich finde halt trotzdem so witzig, dass es einfach so zeigt, dass es immer viel mehr bringt für ein Studio werbemäßig, was zu rebooten oder ein Sequel zu machen, weil die Leute wissen, was es ist. Also ich habe mir überlegt, sagen wir mal, wir würden jetzt sagen, wir machen nächstes Jahr einfach Vom Winde verweht mit Keira Knightley fertig. Die Leute würden das gucken, weil die, auch wenn die Vom Winde verweht gar nicht kennen, würden die trotzdem sagen, ey, war irgendwie so ein Liebesfilm von früher, ist irgendwie ganz cool. Okay, die Leute spielen mit fertig irgendwie. Das ist echt Lizenz, um die Leute ins Kino einfach zu kriegen, weil du nicht erklären musst, worum es geht in deinem Film, weil die Leute ja schon wissen, was es ist.
Ja.
Und ne, wie bei Turtles und allem anderen. Deswegen ist natürlich klar, dass sie jetzt alles suchen, irgendwie, was man nochmal irgendwie unterbringen kann. Aber gab es früher eigentlich nicht diese Art von Entwicklung. Ne? Also dieses, dass du versuchst, die alten Leute, die es kennen und neue Leute, die denken, das ist bestimmt cool, halt so zusammen in den Film zu bringen. Ne? Wie aber auch Transformers oder Turtles. Und damit kommen wir zu dem Thema, das eben kein Reboot ist und gar nichts, sondern ganz unter dem Radar gelaufen ist. Und das ist Cold in July.
Richard, I think I heard something.
Stay here. Wrong with Freddy Russell. He's a wanted felon. You're an upstanding citizen. Sometimes a good guy wins.
What's this? That's not the guy I shot.
It's called shock. Why don't you go home and let me deal with the police work, huh?
I hear you got you one last night.
It's not something I'm proud of.
Police want a statement from me. It's all over the school.
So what happens now?
We buried a son of a bitch.
He got any family?
A daddy in Huntsville prison. He just got paroled.
Mr. Russell, I'm sorry.
You're Dane, right? Your boy. He looks a whole lot like you, doesn't he?
Cold in July ist ein Crime-Thriller des Indie-Regisseurs Jim Mickel mit Michael C. Hall in der Hauptrolle, bekannt aus den Serien Dexter und Six Feet Under. Dieser spielt den Fukuhida-tragenden und in jeder Hinsicht durchschnittlichen texanischen Familienvater Richard Dane, der eines Nachts im Jahre 1989 einen Einbrecher in seinem Haus findet. Es kommt zu einer Konfrontation und er unabsichtlich erschießt Richard, den Einbrecher, was ihn in der folgenden Zeit psychisch sehr mitnimmt. So sehr, dass er sogar zu der Beerdigung des Übeltäters aufkreuzt, wo er vom Vater des Opfers, einem ebenfalls kriminellen Zeitgenossen namens Russell, konfrontiert wird. Russell bedroht Richard und deutet an, sich rächen zu wollen, woraufhin Richard Schutz bei der Polizei sucht, die ihm jedoch nicht helfen kann oder will. Der Konflikt der beiden endet dann in der Verhaftung Russells und die Polizei erklärt die ganze Chose für beendet, doch nach und nach kommen immer weitere beunruhigende Fakten ans Licht, bis Richard überhaupt nicht mehr weiß, wem er eigentlich noch trauen kann und sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Was sagt ihr zu Cold in July?
Wir haben, finde ich, schon ganz viele Filme gesehen, die irgendwie so ein bisschen so sind wie Cold in July, finde ich. Mhm. Aber dann ist der Film doch irgendwie anders. Aber ich habe ja ganz viel so erkannt aus vielen Filmen. Irgendwie. Mich hat das an ganz viele Sachen erinnert. Irgendwie Joe Drive, Blue Ruin, Out of the Furnace, Place Beyond the Pines, ein bisschen True Detective, Prisoners auch. Und ich fand ganz interessant, was man hier versucht hat zu machen, weil bei uns kommen ja Filme eigentlich immer ganz gut an, wenn es viel Story und viele Plotpoints gibt. Und ich habe mich mal gefragt, was das eigentlich heißt. Weil oft gucken wir, weil wir auch so ein bisschen ja gezwungen sind, zwar wir machen das ja freiwillig, diesen Cast, aber wenn man weiß, okay, ich muss jetzt noch zwei Filme gucken für das nächste Mal, dann ist natürlich eine andere Aufmerksamkeitsspanne, als wenn man einmal im Monat ins Kino geht und sich da reinsetzt und sich einen Film anguckt irgendwie. Ne? Also es ist irgendwie ja so ein bisschen ein anderes Setting. Und oft merke ich dann bei uns, wenn halt viel passiert, dann finden wir das ganz gut. Und man muss sagen, es passiert verdammt viel in Cold in July. Also der Film wechselt eigentlich seine komplette Prämisse, ist eigentlich in zwei Teile aufgebaut, wo der zweite komplett anders ist als der erste. Und positiv daran zu sehen ist natürlich, dass es einen unterhält und dass du nicht richtig weißt, was als nächstes passiert. Weil ich denke mal, das Ende, das kannst du gar nicht absehen, wenn du mit dem Film anfängst. Mhm. Mein größtes Problem daran ist aber, dass quasi in so einer normalen Dramenstruktur, so ein Fünf-Akt-Aufbau, ne, da wird ja so, im vierten Akt ist irgendwie klar, was passieren muss und im fünften wird es dann durchgeführt. Und aber was dann am Ende durchgeführt wird, was quasi die Konklusion des Films ist, hat nichts mit dem Anfang zu tun, also überhaupt gar nichts. Das basiert auf etwas, was erst im vierten Akt überhaupt auftaucht und dadurch ist die Auflösung ziemlich unbefriedigend. Die Frage ist halt, ob diese unbefriedigende Auflösung, ob das dann auf eine Art cool ist, so wie als ich Blade Runner geguckt habe und mir dachte, ja, fuck, Harrison Ford war ja super unsympathisch. Und dann dachte ich irgendwann, okay, vielleicht ist das ja einfach der Punkt des Films. Mhm. Also ist es jetzt der Punkt des Films oder nicht? Aber bevor das Hate losgeht, will ich sagen, der Film macht trotzdem verdammt viel gut. Ich finde, die Schauspieler sind echt gut in ihren Rollen. Gerade der den Vater von dem vermeintlich Erschossenen spielt. Wie heißt der Schauspieler? Der so ein bisschen wie Merle aus The Walking Dead, ja, den fand ich super. Ich finde auch den Dexter-Schauspieler echt cool in dieser Rolle des ein bisschen trotteligen Typs. Und weil der auch so trottelig ist und nichts kann, hat man auch so ein bisschen Angst um ihn, weil man irgendwie weiß, nicht so richtig, weil man weiß, er ist jetzt kein krasser Draufgänger. Ich finde zum Beispiel eine der coolsten Szenen ist, wie er dann in dieser Videothek ist und man echt Schiss hat. Und also ich finde, der Film macht vieles gut, sieht gut aus, aber letzten Endes kommt das nicht so ganz zusammen.
Ja. Kann ich halbwegs zustimmen. Also es ist schon ein stimmiger Film, soweit. Kam mir so ein bisschen wie so ein bisschen so Indie-Film-Schablonik irgendwie vor. Also von halt diesem bisschen komischen Hauptcharakter, wo man nicht so ganz genau weiß, woran man ist. Dann halt dieser krasse Soundtrack halt, der immer ins Gesicht geht quasi. Und halt so auch so dieses krampfhafte Abstand von einem bestimmten Genre, was da genommen wird. Weil für mich jetzt sind es nicht nur zwei Teile dieser Film, sondern eher fast vier oder so. Ja. Und da werden so Genres aneinandergereiht, Und das Ganze verkommt so ein bisschen zu so einem Genre-Flickenteppich. Und der macht zwar seine Arbeit, sieht aber trotzdem noch scheiße aus. Also jetzt ein Flickenteppich. Ja. Insofern hat es mir am Ende dann nicht ganz so gut gefallen. Mir hätte das wahrscheinlich mehr gefallen, wenn sich auf einzelne Aspekte da mehr konzentriert wäre. Nee, also jetzt ohne allzu viel zu spoilern, zum Beispiel ist ja ganz am Anfang halt, ist ja erst, fängt es ja so an, dass er hat halt diesen Einbrecher erschossen und dann geht es eigentlich nur darum, wie er in seinem, also dass das für ihn halt ein traumatisches Erlebnis war und wie er dann in seinem posttraumatischen Alltag irgendwie nicht so richtig mehr klarkommt.
Ja.
Das alleine fand ich schon sehr gut gemacht und auch sehr interessant. Aber in dem Moment, wo das nächste Genre anfängt, nämlich dann dieser Abschnitt, wo der Vater von dem, den er vermeintlich getötet hat, sich an seinem Sohn rächen will und an ihm, dann wird es zu diesem Psychothriller und dann ist aber dieses andere komplett abgeschlossen sofort und wird überhaupt nicht mehr wieder aufgegriffen. Das wird Absicht gewesen sein, weil das bei all diesen Genre-Cuts, sage ich mal, richtig krass ist. Also dass dann das andere ist dann komplett vorbei und dann geht was Neues los. Fand ich aber insgesamt eher beim Gucken eher nervig als irgendwie cool.
Ja, und es hatte für mich auch sowas, so zu sehr was so Versatzstückhaftes eben. Genauso wie du gesagt hast, so, genau, denn der Abschnitt war dann zu Ende und dann gehst du den nächsten über. Und die haben für mich halt irgendwie alle nicht gezogen und waren für mich auch irgendwie zu blöde. Ich meine, wir wollen jetzt nicht spoilern und noch direkt in die Handlung gehen, aber dieser ganze Abschnitt mit dieser Geschichte im Prinzip, dass Sam Shepard da in das Haus irgendwie versucht einzudringen oder auf jeden Fall versucht, die Familie von Michael C. Hall zu terrorisieren, das war mir irgendwie alles zu blöde. Das war einfach, ich wusste auch nicht, soll das noch Exposition sein oder geht es jetzt hier schon los? Und das hatte, weiß ich nicht, das dann doch in Kombination mit dem Hintergrund hämmernden, aufgesetzt wirkenden Neo-80s Soundtrack, habe ich echt gedacht, okay,
hat der funktioniert für euch? Überhaupt nicht. Ich fand den irgendwie, das ist ja so, der ist ja durch Drive etabliert worden.
Genau.
Und dann zum Beispiel bei The Guest kam der vor. Und auch bei, das fand ich ganz lustig, GTA 5, das Videospiel, hat auch so einen 80er Soundtrack darunter und der ist auch so ähnlich, wenn die dann Heist planen und sowas gibt es ja auch in diesem Film so ein bisschen, wo sie da vor diesem Videostore sind. Und ich fand, dass der eigentlich gerade am Anfang, wo man denkt, dieser Typ ist bei ihm im Haus, eher störend ist, also eher so eine Stimmung aufsetzt, als die tatsächliche Psychokiller-Stimmung einfach ausspielen zu lassen. Also das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, da wird man ein paar Jahren, glaube ich, drauf gucken und sagen, ja, guck mal, hier haben sie das irgendwie versucht, weil das damals cool war, aber eigentlich macht das nicht so viel
Sinn.
Also ich fand den eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich hatte da eigentlich das genau gegenteilige Gefühl, dass ich nicht dachte, guck mal, wir wollen hier irgendwie eine Zeit emulieren, die dich eigentlich gar nicht interessiert, irgendwie Neo-80s, sondern ich finde, das war relativ stimmig eingesetzt.
Ich fand es auch überhaupt nicht. Also ich fand den Soundtrack an sich gut, aber fehlplatziert einfach. Was für mich auch teilweise auch was mit der visuellen Ästhetik zu tun hatte, denn die war schon für mich relativ klar Südstaaten-Drama und eigentlich nicht wirklich in irgendwie 80s angehaucht. Ne?
Am Ende halt so ein bisschen mit dem
Neonlicht,
ne?
Das genau.
Halt dann, da wird der Film ja auch so ein bisschen zu The Guest irgendwie.
Genau, er hat dann diese Momente, dann auf einmal sitzt im Auto und dann ist alles rot. Das ist dann so wieder so Scarface-Ästhetik auch, genau, diese 80er-Flair. Aber das hat für mich, hatte das wirklich was zu Gimmickhaftes. Naja.
So war es bei mir auch. Also der Soundtrack hat mich nicht genervt und auch nicht gestört. Ich fand auch, der war halbwegs eingesetzt, aber halt so mit diesem Beigeschmack, ach so, die machen jetzt auch das.
Ja.
So, dass es halt einfach mittlerweile schon oft genug gemacht wurde, um halt als so ein bisschen als abgegriffen bezeichnet zu werden.
Ja.
Da hätte man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr was Eigenes aus überlegen können oder so, keine Ahnung.
Also meine Reaktion nach Cold in July war, das hatte ich so eigentlich noch nie nach einem Film, dass ich eigentlich die individuellen Teile alle richtig gut fand und damit meinte ich nicht nur die Story, aber eigentlich das alles komplett sinnbefreite Zusammenhänge nur hatte. Also, also auch die Stimmung und die Charaktere und aber auch die Story. Also ich fand dieses ganze 80s Throwback B-Movie-Zeug ziemlich cool, weiß aber nicht, warum sie das nicht einfach als straightes Crime-Drama runtergespielt haben. Ich fand die Charaktere alle super cool, hatte aber keinen Plan, warum die überhaupt miteinander abhängen. Fand auch nicht, dass sie irgendeine Chemie hatten. Und dann natürlich die Story, die ja mehrmals komplett die Richtung ändert. Das fand ich nicht schlimm, aber sie vergisst dabei, dass es halt in der Story auch Charaktere gibt, dessen Motivation man erklären muss. Und das ist eben das Riesenmanko, finde ich, an diesem Film, dass er sich halt ständig neu erfindet, von irgendwie Psychodrama zu Ermittlerdrama zu Slasher-Movie oder was weiß ich, aber seine Charaktere nicht mitzieht in der Story. Und das hat für mich
einen
ziemlich faden Beigeschmack hinterlassen.
Ja.
Das bricht eigentlich dem Film wirklich das Genick, finde ich. Also es sind einfach zwei Sachen. Ich finde, einmal fehlt die Konsequenz mir darin, also die Konsequenz, dass er da dann mitmacht bei dieser Sache.
Genau.
Die gibt es eigentlich nicht. Und das finde ich, das kann natürlich ein Kommentar sein, das nervt mich aber. Und aber das zweite ist wirklich die Entschuldigung, krass unsinnige Charaktermotivation davon, mit diesem Vater gemeinsame Sache zu machen, der vorher seine Familie umbringen wollte. Und dann auch noch auf diesen nächsten Zug, was sie dann am Ende noch machen, mit aufzuspringen, einfach ohne jeglichen Sinn. Ja. Also warum sollte er sich daran beteiligen? Ja. Nur weil er da das gesehen hat und jetzt sagt, da mache ich mit. Also das macht keinen Sinn, außer du sagst halt, es soll irgendwie zeigen, wie dieser Typ, der halt so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt ist, auf einmal jetzt denkt, okay, hier muss jetzt Gerechtigkeit walten, hier mach ich mit. Oder wie er einfach sagt, okay, ich kann ihm das verzeihen, weil das und das. Aber dann hätte man das irgendwie mehr ausspielen müssen, sodass ich das auch sehen kann. Dann kann man es mir nicht einfach nur hinwerfen, sondern muss es mir auch erklären. Ja,
finde ich absolut. Und es wird auch nicht aufgebaut am Anfang, dass Richard ein Typ ist, der dem es um Gerechtigkeit geht, sondern er wird aufgebaut, dass er seine Familie beschützen möchte und dass er dafür alles tun würde. Und eigentlich alle seine Aktionen stehen unter diesem Zeichen. Und er legt sich ja auch nicht mit Russell an, sondern er geht eher zur Polizei, damit die Situation irgendwie klärt. Und 60 Minuten später ist er halt mit dem Typen, der seine Familie bedroht hat, auf Jagd nach irgendeinem pädophilen Ring und wird zum kaltblütigen Killer oder was weiß ich. Und das steht alles im kompletten Gegensatz zum Anfang des Films. Und das stört mich dann. Da fehlt mir dann die Kontinuität.
Ja, ich finde, da muss man nicht sagen, es stört einen, sondern das ist einfach nicht gut. So, das ist einfach, das macht es nach dem Film zum einem mittelmäßigen Film. Und auch überhaupt, also jetzt einfach ästhetisch, also ich habe ja schon das Musik, also diese Verbindung von sozusagen Musik und dem und der visuellen Ästhetik gesprochen, dass die hat nicht funktioniert, also da auch geschmacksbefreit. Und was aber auch überhaupt die einzelnen Charaktere angeht, ich meine, was soll denn dieser Don Johnson Privatdetektiv mit roten Leder-Cowboy-Boots und ich arbeite auf einer Schweinefarm-Gimmick-Witz denn? Also das ist doch, also das
der kam aus dem Nix, das muss man sagen.
Ey, das ist einfach, finde ich, so daneben gewesen und deplatziert. Aber wir kennen uns aus Korea, ja genau, und das reicht mir aber nicht. Manchmal reicht das für einen Film, um zu erklären, weshalb Leute zusammen irgendwie agieren. Da war das aber einfach nur, oh nee, ist es, Leute, ganz ehrlich, danke, nein.
Ja, und ich würde auch ein bisschen sagen, man freut sich ja, wenn das Ende nicht vorhersehbar ist, ne? Aber wenn man ein Ende von einem Film vorhersehen kann, ist es ja auch, hat das ja auch einen Sinn. Also dann ist es ja auch, weil die Story eben konzipiert ist, um Charaktere, die authentisch reagieren müssen. Gut, vielleicht gibt es eine Charakterwandlung, dann kann man sagen, das Ende war nicht vorhersehbar, dass dieser Charakter jetzt diesen Turn nimmt. Aber hier ist es halt ein bisschen, das Ende ist nicht vorhersehbar, weil es auch keinen Sinn macht. Es hat keinen Sinn, dass es dann so passiert. Und dann könnt ihr mir natürlich sagen, ja gut, wir haben einen Film gemacht mit 1000 Twists, aber wenn die Twists in sich letzten Endes so komisch sind, dann kann man den Film fast nur noch so als ganz cooles Projekt
sehen. Die Twists sind halt, machen sehr den Ausdruck oder den Eindruck, von außerhalb da raufgeschraubt zu werden. Und die machen aber, also die Charaktere bringen nicht die Twists mit sich, sondern der Twist kommt und dann sind die Charaktere halt jetzt dann anders am Start, so nach dem
Motto.
Und das merkt man halt und insofern, das trifft es ganz gut. Cooles Projekt hätte man aber schöner machen können.
Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Von mir gibt es 6,5 trotzdem von 10 Punkten, weil ich finde, dass der Film im Look auch wirklich in der Kameraarbeit, die ist manchmal echt geil mit so Focus-Shifts und auch, dass du manchmal noch so Sachen im Hintergrund siehst, die man auch so ein bisschen Subtext reinlesen könnte, wenn man wollte. Also ich finde, man merkt, die haben dieses echt solide gemacht, die Stimmung der unterschiedlichen Genres gut hinbekommen, einen Film gemacht, wo du nicht weißt, was am Ende passiert ist, aber letzten Endes hält der nicht in einem richtigen Filmtest stand und das ist eigentlich so mein Problem mit dem Film.
Ja. Jo, da schließe ich mich an. Also im Grunde genommen so eine kleine Genre-Fingerübung, so kann man das irgendwie sehen, weil hier schon gezeigt wird, dass sie die einzelnen Genres, die sie da benutzen, schon sehr gut beherrschen, würde ich schon sagen. Aber genau, so die Gesamtstory, das Gesamtwerk leidet darunter so ein bisschen, weil es halt dann doch irgendwie sehr technisch rüberkommt. Von mir aber dann auch 6,5 von 10 und kann man sich schon mal angucken.
Ja. Ja, ich finde es einerseits, muss ich auch sagen, finde ich sehr mutig, halt ständig den Kurs zu wechseln und sagen, wir scheißen auf Genres, wir ziehen unser eigenes Ding durch. Andererseits ist es halt, sind die Übergänge einfach zu ungelenk und zu hölzern und der Zweck heiligt da eigentlich nicht die Mitte. Und so kleinere Logiklöcher kann man dann so einem Pulp-Fiction-Trash-Film dann irgendwie auch verzeihen, aber das komplett über Bord zu werfen, das finde ich scheiße. Trotzdem kann ich auch, wie ihr, den Film nicht mögen, weil er mich trotzdem unterhalten hat. Und anscheinend kommen wir alle zum selben Schluss, denn ich gebe dem Film auch 6,5 von 10 Punkten.
En contraire, mon frère. ich bin da überhaupt nicht, ich habe doch nicht so viel Gnade wie ihr am Start. Also für mich ist es einfach, wurde da was versucht und man weiß mittlerweile, wie Filme aussehen können, dank Dr. Schwarz wissen wir auch, wo man sich auf Vimeo angucken kann, wie man Filme dreht. Deswegen kann ich dafür nicht schon an sich schon mal 4 Punkte verschenken, einfach mal. Oder um dann die letzten 2 gebe ich dann nur so aus Trostpreis dazu, dann komme ich auf 6. Nee, von mir gibt es dafür 3 Punkte, weil es für mich, der Film hat mich nicht unterhalten. Ich fand ihn echt schlecht, da wurde viel versucht, aber eben völlig, da hast du gesehen, ja, Leute wissen da handwerklich, wie Dinge funktionieren. Denen fehlt aber leider der gute Geschmack, um daraus auch ein vernünftiges Gesamtkunstwerk zu machen. Und dann kann ich halt, ja, und das deswegen, ja. Das ist meine Meinung dazu, deswegen gibt es, was habe ich gesagt, 2 Punkte? Nee, 3. 3.
Ah, okay. Und deswegen kriegt der Film keinen Punkt.
Okay. 0 Punkte von Dr. Loke. In July ist seit dem 5.3. auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der kriegt keinen Wide Release in Deutschland. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob es daran liegt, dass der Dexter-Schauspieler hier nicht so bekannt ist. Lief Dexter hier im Fernsehen?
Ja.
Lief es. War auch, glaube ich, ziemlich bekannt und beliebt in Deutschland.
Ja.
Na gut, dann hätte man ihn eigentlich trotzdem rausbringen können. Seine Leistung fand ich ganz gut, aber genau, kann man seit dem 5.3. kaufen und angucken. Und wenn ihr das macht, dann eure Meinung bitte an drpeng@gmail.com. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung vom Synth-Pop-Trio Mood Robot. Deren beide EPs könnt ihr euch umsonst runterladen auf deren Bandcamp-Seite und auch auf Facebook. Bitte liken Mood Robot.
Dreams. So I am trying to stay asleep. But when you look into my eyes.
Zum nächsten Thema, und das ist Going Clear, Scientology and the Prison of Belief.
There's this cult, and they'll make anything possible in your life.
I was deeply convinced that we were going to save the world.
It was a transcendent experience.
You feel euphoric.
Everything you do for endless trillions of years depends on what you do with and in Scientology.
They sell it all in the beginning as something quite logical.
You take on a matrix of thought that is not your own.
It's so strong that it sticks you like
very
glue.
Controllable, very suggestible.
You just don't see it happening to you. You justify so much.
There is no logical explanation other than faith.
Ganz genau, da sage ich euch mal was zu. Going Clear ist ein Dokumentarfilm über Scientology, directed von Alex Gibney und basiert eben auf Lawrence Wrights Buch Going Clear, Scientology, Hollywood and the Prison of Belief, das sich mit der ganzen Problematik auseinandersetzt. Der Film wurde auf dem diesjährigen Sundance Film Festival uraufgeführt und erhielt eigentlich fast durchweg positive Kritiken. Er konstruiert halt einfach die unstreitbar fragwürdigen Praktiken eines milliardenschweren Wolfs im Schafspelz. Going Clear basiert eben lose auf der Buchvorlage, die Dokumentation, nutzt dazu natürlich jedoch Archivbildmaterial, Reenactments und Interviews mit 8 früheren Scientologen. Wir haben da einmal Paul Haggis, der einfach Oscar-prämierter Regisseur ist, Mark Rathbun, ehemalige Nummer 2, Mike Rinder, ja, genau, früherer Vorstand des Office of Special Affairs, Schauspieler Jason B. Gill, den ich auch nur von California Cation kannte. Sylvia Taylor, frühere Partner von Travolta, dazu noch 3 andere Ex-Scientologen, die man jetzt aber nicht unbedingt kennt und die ich jetzt euch nicht nennen möchte. möchte ich einfach nicht. Macht man nicht, gehört sie nicht. Ne? Das macht man nicht. Mit Namen Leute beschreiben. So. Der Film besteht im Prinzip, ja, das lässt man auch sagen, aus drei Akten. So, im ersten wird im Prinzip so beschrieben, wie so frühere Scientologen überhaupt zu der Organisation kamen. Im Folgenden gibt es dann im Prinzip wird die Geschichte Scientologies beleuchtet und eben die des Gründers L. Ron Hubbard, so verdammter Whack-Job. Und im finalen Akt kommt dann der Film dann zum real existierenden Anschuldigungen, die sich eben diese Organisation Scientology ausgesetzt sieht. Und da gibt es halt um Gewalt körperlicher und seelischer Art und einfach im Großen und Ganzen Dinge, die halt menschenverachtend sind und alles aber alles natürlich im Sinne des großen Xeno kontrastierend. Gibt es dazu aber eben immer noch wieder die Ausschnitte von Interviews zum Beispiel mit John Travolta und Tom Cruise, die einfach, und das ist halt das Krasse, so ein völlig anderes Bild der Organisation zeichnen, die aber eben wirklich so die Speerspitze der Organisation bilden. Genau, da bleibt eigentlich nur noch die Frage zu stellen, Scientology, ist das nicht auch was für ein paar stramme junge Burm wie euch, ne? Und liegen die großen Wahrheiten des Lebens wirklich in L. Ron Hubbards spezial guten Dosentelefonen? Man weiß es nicht. So, was sagt ihr?
Ich fand diese Doku, irgendwie, muss ich sagen, echt augenöffnend. Aber nicht jetzt unbedingt wegen dem, was mir gezeigt wurde, sondern weil mir klar geworden ist, wie krass sich mein Wissen über Scientology eigentlich auf Schlagworte reduzieren lässt. Also krasse Sekte, da wird Geld gemacht, ist eine Pseudoreligion, viele Promis am Start, Tom Cruise, insgesamt alles ganz schön abgefuckt. Und das Coole halt an der Doku ist, dass sie an sich genau auf Leute wie mich zugeschnitten ist, die halt genau diesen Wissensstand haben. Also sie erklärt mir jetzt nicht unnötige Grundlagen, sondern füllt eben deine abstrakten Schlagwortideen dann wirklich mit tatsächlichem Inhalt. Und ich finde, dass ihr das echt gut gelingt, muss ich sagen.
Ich mochte die Doku auch ganz gerne. Ich finde, dass da ganz, ganz viele Sachen über Scientology erklärt werden. Und ich glaube, das Herzstück so ein bisschen an der Doku sind diese Interviews mit tatsächlichen Aussteigern, die sich lange nicht getraut haben, über die Sekte zu reden und die das jetzt machen. Und ich finde, dass man ganz schön daran sieht, wie eigentlich Scientology ja so eine Kirche des Kapitalismus ist auf eine Art. Also wenn man quasi so Leuten aus einer jetzigen Zeit eine Kirche anbietet, die ja eigentlich ein ganz cooles Konzept hat. Also klar kann man sagen, Auditing ist Brainwashing, aber worum es ja eigentlich geht, ist ja so, dass du so Traumata hast in deiner Kindheit oder sowas und damit hast du immer schlechte Emotionen und die halten dich zurück, irgendwie einfach besser zu sein, einfach dein Leben besser zu leben und klarer zu sein. Das siehst du ja bei so Tom Cruise, wenn der in Interviews ist, wieder so krass direkt immer da ist und am Start ist und keine Ahnung. Ne? So, ich habe neulich lustigerweise hier diesen einen James-Bonding-Podcast gehört und da meinte einer, er hat ein Interview mit Tom Cruise geführt und da hat er den noch zum Auto begleitet und dann hat Tom Cruise zu ihm gesagt, ja und Jack, hab einen fantastischen Sommer und er hat danach noch irgendwie eine Woche drüber nachgedacht, ah, Tom Cruise, hat mir gesagt, ich soll ihn total so toll und das ist quasi Tom Cruise und kann irgendeinen Scheiß sagen und du denkst dir so, ah, krass, ja. Er ist auch mega bekannt, aber egal. Und ich finde ganz schön, wie die Doku eigentlich so zeigt, ey, eigentlich ist das ja so ein Selbsthilfeding und sowas, aber wie dann halt so krasse Sachen am Ende rauskommen, zum Beispiel, dass halt diese ganzen Auditing-Sessions alle gefilmt sind und du da halt natürlich deine Traumata aufarbeitest und die Sekte das dann als Drohmittel benutzt für dich, damit du nicht aussteigen kannst. Ich finde, deswegen hat die ganz viele interessante Punkte. Ich hätte mir aber, wenn man schon diese Leute da hat, die drin waren, eigentlich noch viel mehr so ein bisschen ethnografisch gewünscht, das zu hören. Wie ist es da so mit den Leuten rumzuhängen? Wie ist das wirklich bei Scientology? Also nicht nur diese Anschuldigungen, die man schon kennt, vielleicht aufzuarbeiten, sondern noch mehr sozusagen, wie ist es mit denen rumzuhängen? Was passiert da so on a daily basis? Wie sind die Leute drauf? Weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich hätte mir eigentlich noch mehr diesen Standpunkt genutzt. Warum ist man gerne bei Scientology und was soll das? Also da kam mir ein bisschen kurz das Positive daran, um es dann wieder zu dekonstruieren. Es war mir die letzte Stunde dann viel so, alle Anschuldigungen, es alles war und es alles scheiße und Geld machen und so. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, so warum ist es eigentlich auch so geil, Scientology, denn so ein bisschen was hat das ja auch, dieses Konzept, so ein besserer Mensch zu werden, die Menschheit zu befreien und so weiter, wenn man diesen Alien-Scheiß, der am Ende kommt, was den Leuten ja auch nicht klar ist am Anfang.
Ja, ich würde auch sagen, also dieser fast klassische Doku-Style, man redet mit Leuten, die da dabei waren, hat hier sehr gut geklappt, weil eben halt auch wirklich da zum Beispiel dieser halt sehr hohe Tiere mit dabei waren, die halt wirklich da auf hohen Rängen zugange waren und das macht das Ganze natürlich extrem glaubwürdig, zumal die Interviewpartner auch gut gewählt sind, weil die eigentlich alle echt klar und sympathisch rüberkommen, also da kommt einem jetzt niemand so vor, als wie jemand, von dem man vermuten würde, dass er mal in der krassen Sekte halt indoktriniert war.
Ja.
Und dann über diese Geschichten, wie sie da hingekommen sind, kommt es ja auch so rüber, dass sie sich danach halt selber gefragt haben, so wie konnte ich da jemals überhaupt involviert werden? Mhm. So, und das war auf jeden Fall sehr interessant. Die Tatsache, dass Scientology im Grunde genommen eine riesige Geldmaschine ist, wie Dr. Snips schon gesagt hat, schockt einen das ja nicht mehr so richtig. Also das weiß man ja. Insofern war dieser Inside-Look dahinter, finde ich, ja, war gut. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass es sich dann doch irgendwie ziemlich in die Länge gezogen hat, fand ich. Und dass dann dadurch, dass eben nicht so genau diese Einzelschicksale gezeigt wurden, wie Dr. Schwarz gerade sagte, so wie das da genau so tagestechnisch ablief, dafür wurde mir dann zu lang, aber auf den Einzelschicksalen rumgeritten quasi und dabei nicht genug gezeigt. Und ich hätte mir vielleicht gefreut, weil ja ein Riesenteil des Ganzen auch war, dass eben dass Scientology halt tatsächlich anerkannt ist als Religion und damit halt keine Steuern bezahlen muss. Ja. Da hätte man eventuell die Kurve auch kriegen können, dass es ja auch bei anderen Religionen durchaus so ist und eventuell eben auch nicht sein sollte. Also diese Diskussion gibt es ja im Moment auch so ein bisschen, ob das überhaupt eine gute Idee ist, dass Religionen an sich keine Steuern bezahlen müssen für ihre ganzen Ländereien und was weiß ich nicht alles. Ja. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen nachhaken können. Das hätte mir sehr gut gefallen.
Hat irgendwer von euch, was genau sagt das First Amendment eigentlich nochmal? Ist das,
ist es nicht so
ist das einfach nur Freedom of Speech? Ist da einer schnell dran? Frage. Oder war das jetzt ein Zuckerpunch hier für die ganze Runde? Ja?
Ich kann mal schauen. Erster Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Verdiel verbietet dem Kongress, Gesetze zu verabschieden, die die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. Außerdem verbietet der Artikel die Einführung einer Staatsreligion und die Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Religionen durch das Bundesgesetz.
Ja, das da hat man sich eine. Ja, war ja super für Scientology. Ich finde, man hätte auch nochmal beleuchten können, so warum zum Beispiel in anderen Ländern ist Scientology einfach nach wie vor nicht als Religion anerkannt, sondern ist eigentlich eher eine kriminelle Organisation, wie zum Beispiel in Deutschland und so weiter. Warum funktioniert das in Amerika etc.? Da fehlte dann manchmal vielleicht für mich noch so ein bisschen die Tiefe, weil es war mir dann auf über 2 Stunden doch ein bisschen zu viel so Spukschloss im Spessart mal wieder. Ja. So, hier, ne, ja, das, also hier, ja, guckt euch die an, was das alles für kranke Köpfe sind und macht geil und hier Geld und ich hab's verstanden. So, es ist okay, ne, es ist halt vollkommen klar. Der Gründer hatte halt auch eine Macke. So, ne, also ich meine, ist ja auch in Ordnung, aber ja, genau, geht da noch ein bisschen mehr, bitte. So, bisschen, ja.
Aber ich finde, dass diese Spukschloss-Geschichte, die du ansprichst, trotzdem lange Zeit gut gezogen
hat. Auf jeden Fall.
Weil sie halt die Frage nach der Motivation halt so krass stellt. Weil man denkt am Anfang, klar, es geht um Geld und unter dem Deckmantel der Religion wird halt den Dummen das Geld aus der Tasche gezogen. Aber dann irgendwann wird ja auch gesagt, dass selbst die Hochrangigen da auch selber dran glauben an diese Pseudoreligion. Und dann denkt man, okay, dann geht es also um Geld und um Religion. Aber dann wird das auch nochmal erhöht. Und eigentlich, gerade in der Ära David Miscavige, der jetzt ja die Kirche seit langem leitet, wird ja dann aufgebaut, dass es eigentlich am meisten um Macht geht. Das hat mich halt wirklich fasziniert, dass man das Gefühl hatte, dass David Miscavige sich halt so als Alleinherrscher von so einer geheimen Schattendiktatur sieht, der irgendwie alle seine Gegner zerstört und alle ruhig stellt, die gegen ihn aussagen und niemand an sich ranlässt. Und halt echt so eine Zombie-Armee von gehirngewaschenen Kriegern hat unter der Leitung von Obergeneral Tom Cruise. Ja. Irgendwie. Und das ist aber trotzdem alles real, es existiert. Und also mich hat das geschockt, muss ich sagen. Aber ich würde euch zustimmen, dass halt, wenn man den Inhalt mal ausklammert, die Doku ihren dramatischen Bogen doch ein bisschen überspannt, muss ich sagen. Also klar gibt es Augenzeugenberichte und nachgestellte Szenen und die haben alle ihren Platz in Dokus. Aber der Film hat das nicht gut dosiert, finde ich. Also dazu sehr übertrieben. Mit auch so dramatischen Einspielern, mit Slow-Mo-Geschichten und nachgestellten Sachen. Und ja, das fand ich alles dann auch nicht so toll.
Ja. Am besten fand ich, als von diesem einen, da haben die irgendeinen verrückten Stuhltanz da gemacht. Und da war als Einspieler dann irgendwie einfach so ein Stuhl, der in Slow-Motion.
Das war richtig Raum schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte mir so, dann lass es doch. Dann zeigt mir einfach bitte das Gesicht von dem, der das gerade erzählt und alles ist super.
Ja, aber haben Ami-Dokus halt auch immer so einen Drang dazu. Also immer, wenn eine Doku halt versucht, ihre Botschaft mit Musik oder so Sachen zu untermalen, dann fühlt man sich immer ein bisschen verarscht. Ja. Also, und ich finde, genau an diesem Punkt mit dem Stuhldance,
Alles ist die Sekte.
An der Stelle, da kommt ja noch so ein Lied von Queen. Und da dachte ich mir echt so, ey, Leute, hier haben sie, glaube ich, so viel schon so Doku-Shit gemacht, dass sie dachten, das können sie jetzt auch noch bringen und nicht mehr gerafft irgendwie. Das ist wirklich
einfach. Ich habe mich auch in dem Moment gefragt, kommt jetzt gleich irgendwie, Freddie Mercury war irgendwie auch noch heimlich Mitglied. Das war halt so komplett off-topic. Einfach so, keine Ahnung.
Ich habe auch zwischendurch auf Michael Moore gefragt, der rein kommt noch mal ein paar Eier, faule Eier. Aber ey, ich meine, das Ding ist ja, was willst du auch machen, ey, wenn das wirklich so abgeht bei Scientology, wie das da ist? Also wurde ja gesagt, zum Beispiel, dass Tom Cruise eine neue Frau brauchte, weil Nicole Kidmans Vater irgendwie Anwalt ist und der Kirche gefährlich werden könnte. Ja,
Psychologe.
Und
immer so, Psychologe war der.
So Akten, ja, genau. Akten irgendwie haben über die Leute und dann wurde eben versucht, so eine neue Frau da zu schaffen, Nazanin irgendwas, die auch eine Schauspielerin ist, und dann war sie einfach Tom Cruises Frau auf einmal so, und dann kam aber dieser Sektenführer nach Hause und dann hatte sie irgendwie Kopfschmerzen, hat nicht mit ihm geredet und dann war sie einfach nicht mehr Tom Cruises Frau, dann wurden alle Bilder verbrannt und dann musste sie da weg irgendwie und dann ein Klos putzen mit einer Zahnbürste, also ich weiß nicht, das ist alles so krass bescheuert. Ja. Ich weiß nicht, also das ist wirklich interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen. Ich finde, die Doku macht es gut, ich finde, die Doku macht jetzt aber nichts sonderlich krass Neues oder sowas, aber diese Interviews sind halt einfach wirklich, wirklich interessant.
Ja, also Scientology.
Das ist auf jeden Fall eine hochinteressante Doku für jeden, der sich da mal ein bisschen mehr, weil es ja, wie Snips richtig gesagt hat, hat man halt, man weiß halt, das ist an sich Kacke und Geldmacherei, viel mehr weiß man aber nicht. Ist schon durchaus interessant.
Aber ich finde eben auch, und also das ist absolut interessant, und es ist auch nicht so, dass ich mich da großartig gelangweilt habe, weil dieses ganze Scientology, dieser Sumpf ist halt schon kurios und spannend genug, als dass man, also man klebt, also ich kann mir das gut anhören, so wie scheiße die sind. Ach, guck mal, und die treffen sich in Häusern und schlagen sich gegenseitig. Ja, geil, wie furchtbar ist das denn? Ist ja herrlich, hoffentlich kommen noch schlimmere Sachen.
Ich finde aber eigentlich schade, dass im Hintergrund dann noch so viel mieser Scheiß passiert, weil nur irgendwo hinzugehen, wo ich über meine Probleme reden kann, am Ende wird mir offenbart, dass wir eigentlich alle irgendwie damals, dass wir eigentlich alle so Geister in uns haben, die damals in Flugzeugen über Vulkanen abgeworfen wurden. Dann wurden noch AIDS-Bombs draufgeschmissen so, und eigentlich sind wir Teil einer kosmischen Irgendwas-Realität. Finde ich eigentlich ganz geil. Also,
ich würde eigentlich, wenn das nicht so teuer wäre.
Nicht so viele komische Leute, wenn ich nicht immer bis nach Hollywood fahren müsste, so, dann wäre das eigentlich ganz in
Ordnung. Eine Sache, die noch sehr interessant auch war, finde ich, ist so diese Tatsache, dass da ja auch erzählt wird, dass halt den Leuten, die da drin sind, halt gesagt wird, geht nicht ins Internet, lest euch bloß nicht irgendwelche kritischen Sachen durch.
Ja.
So, und das ist halt so die Grundessenz von solchen Indoktrinationssachen, halt, wo der Mensch eh einen Hang hat, sich nichts durchzulesen, was seiner Meinung widerspricht. Und das dann noch explizit zu sagen. Und dass das, dieser simple Trick quasi wunderbar funktioniert, ist halt schon auch krass.
Ja.
Und ich fand eigentlich krass, so was da für manche so persönliche Schicksale sind und wie die aber auch gleichzeitig so locker darüber reden. Also wieder so ein Typ einfach 20 Jahre lang die Presse angelogen hat und dann sagt, ja klar, habe ich Bullshit erzählt, so, ich habe nur Scheiße erzählt, so, wir mussten Scheiße erzählen, damit die Leute uns irgendwie glauben, und fertig ist es. Und dann sagt er aber so, ja, und jetzt meine ganze Familie, meine zwei Töchter, meine Frau, meine Mutter und so, die sind alle bei Scientology, die sind jetzt alle disconnected von mir, die sehe ich nie mehr wieder, das sind auch die einzigen Leute, die ich habe, so, dafür, dass er da jetzt sitzt und darüber redet, ne? Also das fand ich auch schon echt cool, dass man bei manchen Leuten so denkt, ey klar, ihr seid irgendwie ein bisschen trottelig, dass ihr da reingegangen seid, aber irgendwie auch ein starkes Stück, das jetzt so publik zu machen, wenn man auch sieht, wie Leute da verfolgt wurden und so.
Ja. Also ja. Also wenn nochmal, aber es wäre eben ganz geil gewesen, so wenn eigentlich nochmal von der Seite, die ja selbst der größte Feind sozusagen von Scientology ist, nicht selbst erklärte, aber Scientology hat sie zum Schluss weiter erklärt, einfach die Psychologie nochmal da zu haben, irgendwo nochmal, der nochmal wirklich sagt, so was ist genau, wie du auch schon sagst, was ist genau der Reiz? Warum finden Leute das geil und warum treten sie auch nicht aus und wie können sie denn überhaupt noch sein, obwohl sie zum Beispiel komplett pleite sind? Warum ist, was ist so krass daran? Denn da ist ja was. Denn klar, wir können uns darüber lustig machen. So, wie dumm ihr seid, irgendwie gebt euer ganzes Geld dahin und am Ende habt ihr nichts und am Ende erfahrt ihr das große Geheimnis, dass ihr wie alle von irgendeinem Außerirdischen hier gedroppt wurden auf diesem Planeten. Aber so einfach ist es ja nicht. So, das klingt halt, halt dumm und scheiße, aber es ist auch zu einfach, wie generell über Religionen zu sagen, ja, ihr seid ja alle dumm. Ihr glaubt halt irgendwie an irgendeinen Mann mit einem Bart im Himmel. So ist es ja nicht. Das ist ja Schwachsinn.
Ja. Und, das funktioniert da halt darüber. Das wurde ja angesprochen, dass wenn du halt da erstmal mit drin bist, dann wird ja gesagt, ja gut, du musst deine anderen, die Leute, mit denen du dich so umgibst, die müssen dann halt auch rein. Ansonsten musst du dich von denen disconnecten.
Ja, nee, aber
ich glaube, das ist einfach die positive Seite dieses Ding, also, und da ist ja
bestimmt. Es muss ja einen Benefit für die Leute so geben.
Und, genau, genau. Und das ist halt, was man da lernt quasi über sich oder was daran so toll ist oder was es vielleicht auch für positive Auswirkungen auf das öffentliche Auftreten hat, also, mit Leuten und sowas. Das ist eigentlich.
Also ich würde gar nicht mal sagen, was die positive Seite daran ist, aber was passiert in dem, welche Zentren funktionieren da? Ich meine, ich kann es mir ungefähr denken, aber was passiert am menschlichen Gehirn, dass es sagt, so, ich gehe halt immer weiter in diese Höhle des Bösen, des Löwen und blende vollkommen aus, was um mich herum passiert sozusagen. Und das hätte mich halt eher interessiert. Ich will gar nicht mal sagen positive Seite, sondern was ist der Incentive, so das zu tun. Ne?
Ja. Von mir gibt es 8 von 10 Punkten für die Doku, weil ich finde, dass es, weiß ich nicht, ob es als Doku im Doku-Machen jetzt unbedingt so großartig ist, aber es fasst einfach verdammt viel zusammen. Es ist super spannend, die Leute, mit denen die reden, sind cool und das ist wirklich eine der ersten Adressen, wo man wahrscheinlich, wenn man nicht lesen möchte, ne, Film gucken ist leichter, dann kann man sich einfach diese Doku angucken, dann weiß man schon mal viel mehr über Scientology, als man vorher wusste.
Ja, von mir gibt es auch 8 von 10, weil das einfach, wie du sagtest, extrem relevant ist und so eine Doku braucht auch so die dramatische Untermalung, sonst beschweren wir uns am Ende alle, dass es hammertrocken war, aber trotzdem hätte man das besser dosieren können und vielleicht auch die Doku etwas straffer durchziehen können, in ein paar Minuten weniger. Aber trotzdem gibt es genug reale, schockierende Inhalte, dass das auf jeden Fall gerechtfertigt ist, das mal zu gucken.
Ja, von mir gibt es dazu 7 Punkte. Interessante, wirklich auch trotz der Spieldauer eigentlich kurzweilige Doku, so langweilig habe ich mich nicht. Es ist eher so, wenn man drüber nachdenkt im Nachhinein, dass man sagt, hätte man sich vielleicht auch klemmen können. Ist aber total okay, eben wie Dr. Snips auch sagte, es schadet eben nicht, dann doch nochmal manchmal ein bisschen Ami-Style Sachen irgendwie musikalisch entsprechend dramatisch zu untermalen. Dann spendet man eben nicht ein, wunderbar. Gute, solide Doku.
Jo, da dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Von mir 7,5 von 10.
Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst.
One thing that was very telling that Bob said, he said, all my life I've had more money than I could spend and it didn't make me happy.
She talked on the telephone with her husband, then she vanished and no one has seen Kathleen Durst since.
Durst was wanted for murder in Texas. He was a suspect for murders in Los Angeles and Westchester County, New York.
He belongs to one of the richest families in New York City.
Might be a little eccentric.
I think Bob is very smart. I mean, he's managed to get away with 3 murders.
He is being unfairly accused. Bob Durst may be the unluckiest man in the world. Lonely.
Well, I thought he was darling.
He's not crazy. He's diabolical.
I believed him from the very beginning.
You should interview him. I think you'd have a lot of fun with that.
Is he crazy enough to participate?
Hi, Mr. Durst.
Why did he do this? No one knows. Why was he dressed like a woman? No one knows. The only witness left alive to even talk about it is Robert Durst.
We had very compelling evidence.
This case was not investigated the way it should have been.
A lot of smoke doesn't necessarily mean fire, but I think there's a lot of smoke here.
Tell the whole truth. Nobody tells the whole truth.
The Jinx ist eine Doku-Miniserie mit 6 Folgen, die im Februar und März auf HBO gelaufen ist. Die Serie dreht sich um Robert Durst. Dem wird zur Last gelegt, 3 Morde begangen zu haben. Der sei für das Verschwinden seiner Frau 1982 verantwortlich, habe seine Freundin Susan Berman im Jahr 2000 erschossen und seinen Nachbarn Morris Black 2001 umgebracht und verstümmelt. Robert Durst selbst, der ist Multimillionär und Erbe von einem New Yorker Immobilienunternehmen. Und die Dokumentation wurde von Andrew Jarecki gefilmt. Der hat 2010 den Film All Good Things mit Ryan Gosling und Kirsten Dunst gedreht. Und der dreht sich eben auch genau um Robert Durst. Da spielt Ryan Gosling dann Robert Durst und auch dreht sich eben auch um diese Morde. Und danach kam dann aber der tatsächliche Robert Durst zum Regisseur mit der Frage, ob er ihm nicht ein offenes Interview geben könnte. Robert Durst hat vorher eigentlich gar nicht mit der Presse geredet. Und so entstand dann diese Doku-Serie, die erst so mit der Geschichte des Mordes anfängt. Also man weiß eigentlich gar nicht, außer dass die Serie natürlich den Namen Robert Durst im Titel trägt, worum es da geht. Und wirkt fast so ein bisschen wie so ein True-Crime-Kram auf RTL 2 eigentlich. Und dann kommt aber so True-Detective-Style ein cooles Intro und dann werden so langsam die Schlüsselfiguren der Geschichte eingeführt. Und ab und zu sind so Realszenen sehr hochwertig und wirklich auch in diesem HBO-Serien-Style nachgedreht worden. In der ersten Folge, die wir geguckt haben, erfahren wir noch relativ wenig über Durst. Reicher Erbe, kranker Psychopath, schwarzes Schaf, man weiß es nicht so genau. Die Folge endet aber mit einem Cliffhanger, dass er eben nun bereit ist zu reden. Also das wissen wir auch erst durch diese Doku, dass er dann tatsächlich eben bereit war zu reden. Seid ihr dann nach dieser ersten Folge bereit, Durst weiterhin zuzuhören?
Ja, also ich bin gerade durch diesen Reveal am Ende der Folge extrem gehuckt, muss ich sagen. Und zwar gerade deswegen, weil sich die Doku am Anfang halt als ja, den geradlinigsten Kriminalfall der Welt eigentlich präsentiert. Also um das irgendwie mal kurz zusammenzufassen, es wird ein Körper gefunden, daneben eine Zeitung, auf der Zeitung steht eine Adresse, an der Adresse gibt es eine Blutspur in der Wohnung gibt es einen Blutfleck, dann gibt es einen Zettel, wo steht, der Typ ist beim Optiker, dann geht es zum Optiker, da finden sie den Mörder, er haut ab, fertig. So, man wartet eigentlich nur noch darauf, dass Rudi Zern aus dem Busch springt und sagt hier, das war angezeichnet, jetzt sind sie dann ungelöst. Weißt du?
Oder Jonathan Frakes.
Ja, oder Jonathan Frakes,
sich einmal kurz anzwinkern. Am Ende von X-Faktor.
Und weiß ich nicht, und dann denkt man sich so, okay, hier gibt es einen verrückten Mord und der wird aufgeklärt und das ist interessant, aber warum macht ihr daraus einen Sechsteiler auf HBO? Und dann lässt die Serie halt diese Bombe platzen. Das hat der tatsächliche Robert Durst halt gesagt, hat ja, ich gebe euch hier die Exklusiv-Interviews und das fand ich mega geil, dass sich die Serie erst so billig macht, künstlich, aber dann diese eigene Metaebene nochmal etabliert und ich muss sagen, Respekt dafür.
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch irgendwo gelesen, dass der tatsächliche Robert Durst kurz vorm Ausstrahlen des Finales tatsächlich auch genau verhaftet so ist wurde.
Er wurde verhaftet tatsächlich, weil er in der letzten Folge, kleiner Spoiler für Leute, die Serie noch sehen wollen, ich habe es aber auch nicht gesehen, aber es ist wohl so, dass er da interviewt wird und da ist, also durch das Drehen dieser Folge kam irgendwie noch ein Hinweis auf, also irgendein Brief, den er unterschrieben hat mit der gleichen Handschrift oder sowas an diese Frau Berman und dann ist er aufs Klo gegangen und hatte das Mikro noch an seinen Klamotten und hat gesagt, oh fuck, so they've got you. Das ist mitgeschnitten worden und das war scheinbar der letzte Hinweis. Und deswegen ist er dann verhaftet worden, wegen dieser Arbeit an dieser Doku. Und das soll halt so, den ich jetzt gespoilert habe und auch mir selber gespoilert habe, so einer der krassesten Momente der Fernsehgeschichte sein.
Deswegen finde ich das halt besseres PR kann man sich nicht wünschen.
Und da ist sogar auch so eine Diskussion entbrannt, wann die Doku-Leute das Material der Polizei übergeben haben. Also ob die extra gewartet haben bis zur Ausstrahlung mit manchen Sachen, um diese Serie halt krasser zu machen.
Also ich muss aber sagen, dass das tatsächlich das nochmal wesentlich spannender dann macht. Ja. Also weil ich war mir auf jeden Fall nicht sicher, ob ich mir das weiter angucke, aber mit dieser Information dann wahrscheinlich schon. Da bin ich dann doch so
Action-geil. Härteren Stuhlgang hatte er nie zuvor. Also das ist schon alles gut. Ja, genau. Nee, ich finde das
also auch wie einfach wie aus einem Austin Powers Film, dass jemand das Mikro mit aufs Klo nimmt. Dann aus Versehen irgendwas noch sagt.
Verdammt, jetzt haben sie mich. Das ist halt schon echt bitter. Ich fand auch, zu Beginn kam das Ganze so ein bisschen sehr geradlinig stereotyp daher, aber hier liegt so das Coole und das Spannende halt im Detail. Man wird da nicht mit bestraft mit seiner Aufmerksamkeit. Und ich bleib da auf jeden Fall dran. Ich kann da jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Das ist einfach wahnsinnig spannend. Das ist halt so der seltsame Fall des Robert Durst. Und ich bin da echt gespannt, wie das einfach, was da noch für andere wacker Shit einfach rauskommt. So diese ganzen ungeklärten Morde, die es da eben gibt. Und was geht mit dem Typ so ab? So, wie hat er das gemacht? Und weshalb? Ja, klar.
Und es erinnert ja auch so ein bisschen einmal an diesen verrückten Scientology-Typ, wo man gerade davor die Doku
gemacht hat.
Und dann aber auch an diesen John Dupont aus Fox.
Auf jeden Fall.
Also diesen Multimillionär, der dann aber so Morde begeht. Und das Coole an der Doku soll sein, eben von den Reviews, die ich gelesen habe, dass du halt nicht weißt, was wollen die Filmmacher eigentlich damit? Also wollen die jetzt eigentlich zeigen, ey, der war es wahrscheinlich nicht. Seht euch mal hier den Menschen Robert Durst an, so, der war es nicht. Ihr könnt es ja sehen. Oder wollen die eigentlich zeigen, nee, der war es doch und wir zeigen ihn jetzt aber erstmal so als coolen Typ und dann am Ende platzt dann scheinbar die Bombe. Also ich glaube, ein verdammt spannendes Projekt, so eine Doku-Miniserie zu machen. Ich bin eigentlich null Fan von so True-Crime-Kram. So interessiert mich eigentlich null, wer da mal irgendwie umgebracht hat. Aber ja, wenn es dann Multimillionär ist und dann drei Morde und dann ist er noch vor der Kamera und sowas, dann kann das, glaube ich, echt spannend werden.
Denke ich auch. Und das ist ja gerade das Ding, wenn man sich halt mit total verrückten Charakteren irgendwie befasst, deren Aktion man eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann wünscht man sich doch eigentlich, dass genau der Typ jetzt mal vor die Kamera kommt und dir das selber erklärt. Ja. Und genau das verspricht dir eben diese Serie, dass du halt nicht nur rätseln musst, warum hat er damals Leute umgebracht? Nö, dann kommt er einfach und erzählt dir warum. So, oder auch nicht so direkt, aber es macht dir nichts. Aber allein dieses Versprechen wird mich an dieser Serie dranhalten, muss ich sagen.
Ja.
Ja, von mir gibt's dann dafür eine Empfehlung für The Jinx, kann man sich gerne angucken, ist ja auch dann nicht so eine lange Serie, aber wir werden auch noch sehen müssen, wie gut es in den nächsten Folgen wird, aber wenn es das Level halten kann, dann ist es, glaube ich, echt unterhaltsam und wirklich interessant und es ist immer eigentlich, sind doch so die realsten Geschichten schon die interessantesten, also wo du einfach nur guckst, jemand hat was Krasses gemacht, warum, das bietet ja eigentlich schon eine Story und das
ist... Ja, vor allen Dingen ist halt einfach so der Einblick in das Hirn eines Psychopathen ist halt einfach schon von alleine interessant, so. Genau. Und, so, und da, darüber funktioniert es halt auf jeden Fall. Auch eine Empfehlung von mir.
Ja, schließe mir an.
Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Da geht es darum, was uns sonst popkulturell in der letzten Woche bewegt hat, was popkulturelle Highlights waren. Ich mache den Anfang. Einmal ist es ein YouTube-Kanal von Epic Name Bro. Der ist ein Typ, der... das ist so krass irgendwie. Also ich habe letzte Woche erzählt, dass mein Highlight Bloodborne war. Das ist ein Videospiel für die PS4, so ein Action-Adventure-Kram mit einem sauschweren Kampfsystem. Und was man immer vergisst, wenn man das ist aus der Souls-Reihe, Dark Souls, Demon's Souls und jetzt Bloodborne, ist, dass diese Spiele dir quasi die Geschichte der Spiele und der Welt nicht erklären, sondern die in den Beschreibungen der Items, die du aufnimmst, sich erschließt und in so kleinen Dialogfetzen und es oft eine tatsächliche ganze Geschichte gibt, wie auch in der richtigen Welt, aber niemand expositionmäßig kommt und sagt, das ist übrigens die Geschichte, sondern du kannst quasi entweder sagen, ich gehe jetzt auf Nachforschung und versuche mir das zusammenzuklauben oder ich zocke einfach nur das Spiel und erfahre es gar nicht, aber es hat trotzdem Bock gemacht, das zu spielen. Also du kannst es so auf zwei Seiten sehen. Und dieser Epic Name Bro Typ, der hat halt damals so Videos zu Dark Souls gemacht, wurde total berühmt auf YouTube und schreibt seit Dark Souls 2 jetzt immer an dem Guide, dem offiziellen Guide mit für diese Spiele und weiß halt alles. Und da ich halt gerade zu Hause bin und das selber nicht spielen kann, gucke ich mir diese Videos an und es ist so krass, ist mir aufgefallen, wie geil die Leute sind, die dieses Spiel machen, wie viele so kleine Hinweise da schon am Anfang versteckt sind, die dir die ganze Welt erklären, aber die das nie so richtig ins Gesicht reiben, sondern das eine komplette Geschichte hat, die aber nur so in Details ist und der weiß halt alles und das ist halt ultra nerdig, aber ein Heidenspaß für mich.
Gut, das ist ja so ein bisschen was auch, was halt so eigentlich oder so ins Mainstream mit der Elder Scrolls-Reihe halt gekommen ist. Also was weiß ich, zum Beispiel als Skyrim rausgekommen ist, aber ich glaube, die haben irgendwie 400 Bücher oder so gibt es in dieser Welt verteilt, die halt alle geschrieben sind, wo halt irgendwas drinsteht. Teilweise sind es einfach so Geschichten, teilweise Guides und was weiß ich was. Und einfach was da für ein Detail heutzutage in so Kleinigkeiten gepumpt wird, ist schon einfach nur herrlich.
Genau, und es ist halt echt cool, wenn du es halt auch selber entdecken kannst und wirklich so ganz kleine, ja auch so Twists, die das Spiel hat, du eigentlich, wenn du richtig aufmerksam bist, was aber niemand ist, der nicht den Plan hat, so schon am Anfang sehen kannst. Das zweite ist, und da sprechen wir nächste Woche drüber, ich habe die erste Folge von Empire gesehen. Das ist ja gerade die, glaube ich, erfolgreichste Serie im amerikanischen Fernsehen. Erfolgreicher als Big Bang Theory, also höhere Viewerzahlen mit der letzten Folge. Da geht es um so einen Typ, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich Jay-Z sein soll, der so hat so ein Musikimperium oder Puff Daddy und wird gespielt von Terrence Howard. Und der hat... drei Söhne, die alle dieses Imperium halt weiterführen sollen. Der eine ist irgendwie ein Rapper, der andere ist so ein schwuler Sänger und der dritte ist so ein bisschen so businessmäßig und seine Ex-Frau kommt aus dem Knast und will ihm dieses Imperium wegnehmen. Und Leute, ich sage euch das jetzt schon, das ist der geilste Scheiß, den es gibt, glaube ich. Das ist so geil, weil das so wie Seventh Son einfach direkt losgeht mit der Story und einfach ohne über loszugehen, direkt dir den absoluten Drama-Shit ans Ohr klatscht. Gleichzeitig kommt die Mucke aber von Timbaland. Also Timbaland hat fast alle Lieder geschrieben, die in dieser Serie vorkommen. Und die sind verdammt gut produziert und so rübergebracht. Weißt du, also wenn die im Studio sind und rappen oder wenn die Auftritte haben. Und dadurch ist das so eine ganz komische Melange an absoluter so Dirty-Pleasure-Comedy. Gleichzeitig aber so verdammt guter Mucke. Und das ist richtig geil. Ich habe jetzt schon richtig Bock, das weiterzugucken, weil es so dumm ist.
Hä? Soll das denn Comedy sein?
Ja, es soll halt so Drama sein, aber irgendwie weiß man so, also es ist irgendwie auf eine Art so billig, aber dann sieht auch so scheiße aus. Also Belichtung merkt man halt immer so, wenn der Hintergrund so zu hell ist, merkt man immer, es ist schlecht. Aber gleichzeitig sind dann ganz gute Schauspieler so dabei und es ist aber trotzdem wie so ein bisschen so reich und schön oder sowas, weißt du? So billig Serie. Und ich bin hammer gespannt darauf, wie das weitergeht, weil das könnte eine absolute so richtige so Schrottkult-Serie werden, weil halt hier nicht versucht wird, wie bei hier diesem Power von 50 Cent, das alles so ultra serious zu machen, weißt du? Da wird nicht so, sondern, keine Ahnung, die werden halt 10 Charaktere reingeklatscht, dann gibt es direkt die ersten Intrigen und dann geht's los irgendwie. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Noch gespannt, ob das anhält. Aber bis jetzt hammerlustig, Empire. Nice.
Ja, mein Highlight diese Woche war auf jeden Fall die aktuelle Folge von Last Week Tonight, von der ich ja schon öfter berichtet habe, die Comedy News Show. Ja,
mit Snowden, ne?
Genau, die ja sich auch immer mehr so als glaubwürdige und seriöse journalistische Instanz eigentlich aufbaut. Und das war diese Woche nicht anders. Da kam sie nämlich überraschend mit einem exklusiven Edward Snowden-Interview um die Ecke. Deswegen gab es auch letzte Woche keine Show, weil sie einfach nach Russland geflogen sind und es heimlich aufgenommen haben. Und das ist auch auf HBO natürlich. Wir sind schon so kleine HBO-Huren, muss man ja schon mal so sagen. Die haben auch dann direkt die Sendezeit um 15 Minuten erhöht, um dem Thema halt genügend Zeit einzuräumen. Und das geht dann auch mal klar. Ja, und wer hören will, wie Edward Snowden, die halt die komplette NSA-Abhördebatte am Beispiel der Frage erläutert, wer kann eigentlich wann Fotos von meinem Penis sehen, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Also das ist herrlich und das ist richtig anschaulich, für die breite Masse gut gemacht. Comedy Gold und ja, Last Week Tonight, die aktuelle Folge.
Nice. Ja, die habe ich auch gesehen, kann ich zustimmen, es war gut.
Ja.
Damit habe ich allerdings dann kein Highlight.
Ja, schade.
ich guck nur Kacke. Ich habe nichts zu empfehlen. Warte mal, ich hab was geguckt und das war aber gar nicht mal so gut. Und es war nämlich genau die neue Staffel von Trailer Park Boys, die rausgekommen ist Anfang März oder Ende März. Und ja, weiß ich nicht, nachdem ich ja beim Anschauen der letzten Staffel schon hart enttäuscht war, weil man überhaupt nicht irgendwie qualitativ an so die ersten 7 Staffeln anknüpfen konnte, was irgendwie auch lächerlich klingt und irgendwie auch nachvollziehbar. Aber naja, gut, es ist einfach nicht mehr so gut, es bringt es irgendwie nicht mehr und ich bin ein bisschen enttäuscht und traurig. Denn, ja, was soll ich machen? Vielleicht muss ich jetzt auch einfach Empire gucken. Ich glaube, ich mache das einfach. Das scheint ja eine solide Nummer zu werden.
Da fällt mir gerade auf, ich habe natürlich doch noch was zu erzählen. Und zwar ist die neue Staffel Children's Hospital wieder losgegangen. Weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das sind so am Set von Scrubs gedreht. So eine völlig absurde, quasi fast Sketch-Comedy-Serie. War eine Web-Series von Rob Corddry, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und ist einfach hammerwitzig, wenn man auf stumpfen Humor steht. Ja. Und da ging jetzt eine neue Staffel los und ist auch immer noch echt gut. Mittlerweile, glaube ich, auch 6. Staffel oder so, aber da ist auch eine Folge immer nur so 15 Minuten. Aber kann man sich immer noch gut angucken.
Achso, okay, wollte gerade fragen. Also okay, so 15 Minuten, alles klar.
Ja, genau.
Nice, cool.
Alles klar, dann war es das mit dem 46. Pankers. Wir hören uns im 47. Pankers wieder und jetzt wissen wir auch wieder, was wir da gucken. Denn wir machen einen kleinen Black History Cast. Wir reden über Top 5, ein Comedy-Drama-Film von Chris Rock, der hochgelobt wird. Dann um so eine, ja, weiß nicht, ob es eine Culture Clash-Komödie ist, Dear White People heißt es, ein Film an der Universität, wo unterschiedliche afroamerikanische Studenten gezeigt werden mit eben unterschiedlichen Attitüden eben zur eigenen Afroamerikanität. Und wir reden über Empire, die Serie, die ich gerade beschrieben habe. Yes. Das alles im nächsten Pankers und vielleicht wird sich jemand von uns erbarmen und sich Furious 7 angucken und auch natürlich seine Meinung
drüber Black Dynamite gucken wir
auslassen. Genau, dann noch Black Dynamite und Shaft. So, das war's mit dem Pankers. Wenn ihr Meinungen zu diesen Filmen habt oder zu diesen Serien, dann schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com oder wenn ihr von einer coolen Band wisst, die hier mal auftreten soll. Wir hören zum nächsten Mal. Bis dann.
Okay. Tschüss.